Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Ja, hallo zu einer neuen Podcast-Folge bei der Diakonie in Südwestfalen. Ich bin Anne Bach und bei mir zu Gast ist heute Frau Bärbel-Knecht. Sie ist Krankenhausseelsorgerin in unserem Diakonieklinikum Jungstilling. Ja, und ich freue mich total, dass sie hier ist und bin schon ganz gespannt darauf, mit ihr über ihren Beruf zu sprechen. Hallo, schön, dass Sie hier sind.
Hallo, danke für Ihr Interesse.
Möchten Sie vielleicht 2, 3 Sätze einfach mal über sich erzählen?
Also von beruflicher Natur, ich bin seit 2001 als Seelsorgerin tätig. Ich war über 20 Jahre in 3 Altenheimen hier in Siegen in der Mitte und bin seit 2021 im Jungstilling, erst auf der Geriatrie und jetzt seit April ganz. Also für alles und jeden zuständig, der im Jungstilling Krankenhaus arbeitet.
Was heißt zuständig? Erklären Sie uns mal, was sind denn so die Aufgaben einer Seelsorgerin in einem Krankenhaus?
Die sind sehr vielseitig, habe ich festgestellt. Also erstmal das, was man sich so vorstellt. Dass eine Seelsorgerin von Tür zu Tür klopft und fragt, ob Besuchbedarf ist oder Gesprächsbedarf. Und das mache ich dann auch. Und überraschenderweise ist das sehr durchwachsen. Also nicht jeder, den ich frage, möchte Besuch haben. Dann ist die Möglichkeit natürlich, dass die Schwestern oder Pfleger mich anrufen. Wir haben hier einen Patient oder eine Patientin. Ich glaube, der täte es gut, wenn Sie mit der mal reden würden. Das sind so die klassischen Dinge. Dazu gehört aber auch so Todesfälle. Also es passiert ja oft, dass jemand verstirbt im Krankenhaus, dann werde ich gerufen, rede mit den Angehörigen, aber die wollen meist, dass ich dann den Verstorbenen aussegne. Das gehört auch dazu. Oder wenn ein Kind tot zur Welt kommt oder eine Fehlgeburt ist, dass ich auch natürlich zu den Eltern gehe, aber sie dann auch aufkläre, wie kann es weitergehen, welche Form der Bestattung möchten sie haben. Also auch so Formalitäten, ich kümmere mich dann auch um die verstorbenen Kinder, wenn die von uns beigesetzt werden sollen. Dann gibt es noch diese interdisziplinären Gespräche, die auf mich zugekommen sind. Also, dass ich auch auf den Stationen mit anderen Berufsgruppen zu tun habe, mit dem Psychologen. Und dann bilde ich im Rahmen des Palliativkurses noch Schwestern, Pfleger aus, die das möchten. Also schon eine bunte Sache.
Es klingt unglaublich vielseitig. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus? Nehmen Sie uns mal mit, wie starten Sie und wenn Sie morgens in die Klinik kommen.
Also ich habe festgestellt, die Kernarbeitszeit in so einer Klinik ist von 9 bis 16 Uhr. Also da passiert immer das meiste. Da ist immer was los. Also sehe ich zu, dass ich um 9 Uhr in mein Büro komme. Dann gucke ich wie jeder auch erstmal nach den Mails, was gibt's Neues, was muss ich beantworten und dann gehe ich eigentlich schon auf Tour. Wie gesagt, dann klopfe ich an, überlege mir vorher auch, wo warst du länger nicht, weil in einer Arbeitswoche kriege ich nicht alle Stationen durch und gestern zum Beispiel ist mir eingefallen, ich könnte mal zur 2EK, also auf die Intensivstation gehen. Da sieht man auch manchmal, hat man selber so Vorurteile. Ich habe oft gedacht, den stehst ja wirklich nur im Weg. Ne? Das ist ja wirklich Intensivbetreuung. Und was willst du da machen? Und dann kam ich dahin und habe gefragt, habt ihr Patienten, wo ich hingehen sollte? Und die waren so entzückt über mein Interesse und dann fielen auch gleich 2, 3 Leute ein. Ja. Also da habe ich gedacht, Bärbel, also deine Vorurteile musst du auch mal niederlegen, nur zu frag.
Und das machen Sie so ganz ohne Hemmungen? Ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn man an eine Tür klopft und nicht weiß, was einen dahinter erwartet. Wie fühlen Sie sich da vorher?
Mittlerweile denke ich darüber gar nicht mehr nach. Also ich kenne das Gefühl, also mir war es anfangs sehr unangenehm, auch schon im Altenheim, aber noch im Krankenhaus intensiver. Man weiß wirklich nicht, wer dahinter ist. Und man macht auch unterschiedliche Erfahrungen. Also ich hatte schon mal welche, die haben mich rausgeschmissen. Also Okay. Ich habe einfach nur, wie ich gesagt habe, gefragt, nett und freundlich, und die haben dann schon gleich gezischt, wir wollen mit der Kirche nichts zu tun haben, und kommt auch schon mal vor. Also andere wiederum möchten keinen Besuch haben, aber bedanken sich für die Nachfrage. Mhm. Das kommt auch sehr häufig vor. Das ist dann auch okay.
Also man braucht mitunter auch ein dickes Fell. Ja, wenn man dann, das sage ich jetzt mal, abgelehnt wird, was fragen Sie denn da eigentlich so? Also wie, Sie klopfen, gehen rein, was fragen Sie die Leute dann? Wie eröffnen Sie so das Gespräch?
Es klingt vielleicht banal, aber ich frage erstmal, wie es Ihnen geht. Mhm. Und dann höre ich unterschiedlich, ob die Leute zufrieden sind, ob sie Schmerzen haben, und dann bewegt sich das Gespräch dahingehend, warum sind Sie eigentlich hier, wie kam das? Und dann schaut man auch, wie geht's weiter, wie sieht die Prognose aus, oder wer kümmert sich um Sie, oder wenn Sie dann entlassen werden, darum, ja. Und dann kommen dann, je länger das Gespräch dauert, dann auch so, was wirklich auch noch Seelsorge ist oder der Kern, was macht das jetzt mit mir, meine Krankheit? Wie belastet die mich? Komme ich damit zurecht, oder tendiere ich depressiv zu werden, hoffnungslos? Und dann auch die Gottesbeziehung. Was macht das mit meinem Glauben? Oft höre ich dann, womit habe ich das verdient? Oder sieht mich Gott nicht mehr? Oder erhört er mein Gebete nicht mehr? Und wenn ich merke, da ist eine Bindung zu Gott, dann biete ich am Ende des Gesprächs auch an, dass wir gemeinsam beten. Ich bete dann für den Patienten und segne ihn, ja.
Aber Sie, genauso gut spielt ja bei Ihrem Dienst der Glauben also nicht unbedingt eine Rolle. Also wer da jetzt nichts mit am Hut hat, der kann ganz genauso mit Ihnen sprechen. Sie haben gerade erzählt, manche schmeißen Sie dann raus, weil Sie sagen, Sie wollen damit nichts zu tun haben, aber Sie müssen auch nicht. Oder? Also man muss jetzt nicht gläubig sein, um mit der Seelsorge zu sprechen.
Das nee, ist natürlich
vielleicht
nicht.
Etwas, was viele denken.
Mhm. Nee, genau, das kann gut sein. Vielleicht wollen sie deswegen auch nicht mit mir reden. Oder manche Patienten sagen, so, dann legen sie mal los. So als würde ich sie jetzt missionieren wollen und aufklären wollen oder prüfen wollen, auch ob sie auch den richtigen Glauben haben. Ist gar nicht der Fall. Aber das merken die dann auch ganz schnell. Ne? Also da. Wie gesagt, es ist meistens sowas ganz Normales, nichts Heiliges, über das wir reden.
Und wenn Sie jetzt zum Beispiel angerufen werden und wissen, da ist jemand, der hat nach Ihnen gefragt, oder der wäre vielleicht jemand, der mit Ihnen sprechen könnte, dann wissen Sie schon, da steckt ein schlimmes Schicksal dahinter. Und wenn Sie dann zu der Person hingehen, ist das dann... Also ich stelle mir das unheimlich schwierig vor. Wie ist das dann für Sie? Also haben Sie dann auch Hemmungen oder Angst, bevor Sie das Zimmer betreten? Oder bereiten Sie sich irgendwie darauf vor?
Also wenn ich ehrlich bin, habe ich eher Hemmungen und Angst vor Situationen, wo ich mich überhaupt nicht innerlich darauf einstellen kann. Wie gesagt, vor jeder normalen Tür weiß ich ja nicht, was mich erwartet, wer mich erwartet. Wenn ich allerdings weiß, da ist jemand, der möchte mit mir reden, dann ist das schon eine ganz andere Haltung. Da weiß ich, ich bin willkommen. Und das gehört zu meiner Arbeit, dass ich mich nicht wirklich vorbereiten kann. Mhm. Also ich muss erst mal hören, was ist das Anliegen, um was geht es?
Wie ist so der Unterschied? Sie haben ja erzählt, dass Sie vorher im Seniorenheim Seelsorge gemacht haben. Wie unterscheidet sich das so zum Krankenhaus? Wie ist so Ihre Erfahrung?
Ja, als ich im Krankenhaus angefangen habe, da wollte ich erstmal wieder zurück ins Altenheim. Im Altenheim gibt es Einzelzimmer. Das heißt, wenn ich jemanden besuche, wir können ungestört lange reden. So lange, wie es braucht. Im Krankenhaus. Erstmal sind ja da Mitpatienten auf dem Zimmer. Da weiß man auch nicht, wie weit kann man sich öffnen, was erzählen oder nicht. Dann kommt ständig jemand rein. Und wir werden so oft unterbrochen oder es kommt dann die Visite oder die Physiotherapie, die Ergotherapie. Die Putzfrau will endlich das Zimmer sauber machen. Also es ist, also daran muss man sich gewöhnen, dass ein Gespräch auch mal abrupt beendet werden muss. Mhm. Ist leider so. Aber daran habe ich mich jetzt auch gewöhnt.
Und gibt es was, wo Sie sagen, das ist jetzt im Krankenhaus vielleicht besser als im Seniorenheim? Sie haben ja jetzt schon eine Weile den Vergleich.
Es ist vielseitiger. Also es kommt einerseits auch meiner Natur entgegen, dass ich so ein bisschen die Herausforderung brauche. Mhm. Also im Altenheim ist es gemächlich, es ist nett, aber es fordert mich nicht so. Also Krankenhaus fordert mich mehr. Deswegen habe ich mich auch entschieden, dort zu arbeiten.
Sind Sie in allen Fachabteilungen unterwegs, querbeet, oder gibt es Bereiche, wo Sie mehr unterwegs sind oder mehr gefragt sind, sagen wir mal so?
Also mehr gefragt bin ich auf der Geriatrie. Mhm. Gibt es keine großen Unterschiede auf den Stationen. Wie gesagt, ich bin meist diejenige, die sich auf den Weg macht und guckt. Ja, ich habe da in dem Sinne keine richtigen Schwerpunkte. Ich sage immer, ich bin für jeden da.
Also für jeden heißt, sind Sie dann auch für Mitarbeiter da?
Ja.
Also wenn Mitarbeiter Sorgen haben oder Gesprächsbedarf, können die auch jederzeit zu Ihnen kommen. Und passiert das auch?
Nee, passiert nicht. Aber ich habe den Verdacht, die haben dafür gar keine Zeit. Ja. Die sind ja so eingebunden. Also sie sind ja nur immer auf Achse. Also die Zeit und Ruhe haben wir gar nicht. Aber ich wäre für die da. Mhm. Wie gesagt, für alle.
Okay. Was gefällt Ihnen an der Arbeit der Seelsorge besonders gut? Was sagen Sie, ist so, das finde ich einfach toll an meiner Arbeit?
Die Nähe zu einem Menschen aufzubauen. Man nähert sich, erstmal ist man ja fremd, absolut. Ich kenne die nicht, die kennen mich nicht. Und dann kommt man sich immer näher, weil der Patient oder die Patientin sie immer mehr öffnen und mir immer mehr vertrauen. Und manchmal ist es so, dann weiß man, wie der andere tickt, wie er denkt, wie er fühlt. Man versteht ihn so gut, also dadurch kommt man sich so nah wie der besten Freundin oder dem besten Freund. Also da, es passiert manchmal, dass wir uns umarmen müssen, gerade sogar nach sehr intensiven Begegnungen, wie zum Beispiel nach einer Aussegnung oder so, wo man vorher noch lange geredet hat oder danach und die Menschen dann auch noch so dankbar sind, dass da jemand da war, der das mit ausgehalten hat und der ihn so gut versteht. Ja, das ist schön, diese Nähe.
Was braucht man dann, wenn man ein guter Seelsorger sein möchte? Was muss man da mitbringen für Eigenschaften?
Ich sage immer, viele Antennen. Man muss sehr genau hinschauen, Körpersprache. Man muss sehr genau hinhören, nicht nur, was jemand sagt, sondern was er auch zwischen den Zeilen sagt, was er meint eventuell. Man muss so viele Signale und Informationen auf einen Nenner bringen und erstmal aufnehmen und auf den Nenner bringen, um den anderen zu verstehen. Ja.
Wann wussten Sie denn, dass Sie das machen möchten? Also Sie sind ja vielleicht erzählen Sie ja mal kurz, wie Sie überhaupt Seelsorgerin geworden sind. Wie wird man das? Was so ein bisschen zu Ihrer beruflichen Laufbahn und wann dann so der Moment kam, okay, das ist das, was ich machen möchte. Oder haben Sie es einfach irgendwann mal ausprobiert?
Also als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, ich habe eigentlich nur Theologie studiert, um Pfarrerin zu werden. Das war mein Ziel. Ich habe mir dann vorgestellt, so eine kleine, schnucklige Kirche mit Gemeinde. Das war so mein Berufsbild, da wollte ich hin. Aber ich gehöre zu den geburtenstarken Jahrgängen. Und da hatte ich so nicht die Wahl. Und bis meine Landeskirche gesagt hat, gehen Sie dann in die Altenheimseelsorge. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, das ist es. Also mit alten Menschen komme ich gut klar. Also da hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann im Laufe der Jahre ist man da nicht mehr so flexibel. Also das war, dann kriege ich auch mit, was meine Kollegen machen müssen in den Gemeinden, wie viel Ärger, wie viel Organisation und Diskussionen. Und da dachte ich, ach, hier machst du eigentlich das, was du machen möchtest, und zwar Seelsorge und Verkündigung und Kasualien, auch Beerdigung, also genau die Kernaufgaben einer Pfarrerin. Mhm. Und ich musste da noch eine klinische Seelsorgeausbildung da draufsetzen, was sehr hilfreich ist, und seitdem mache ich immer hin und wieder so Auffrischungsfortbildungen, ja, damit ich immer aktuell bleibe und über mich selber nachdenke, ob ich da noch meine Arbeit richtig mache.
Hatten Sie schon mal Zweifel, der Aufgabe gerecht zu werden?
Immer. Mhm. Immer. Also jeden Morgen bete ich, dass ich angemessen auf die Menschen reagiere und die richtigen Worte für sie finde. Also ich sage jeden Morgen, lieber Gott, wir gehen jetzt arbeiten.
Gab es prägende Begegnungen, die Ihnen so in Erinnerung geblieben sind? Haben Sie da vielleicht eine besondere?
Ja, es sind meist so ganz heftige Begegnungen. Ne? Also, einmal wurde ich auf eine Intensivstation gerufen, weil ein Patient ausgerastet ist. Ich habe mir da eigentlich nichts bei gedacht. Ich bin dann dahin geeilt. Die Schwestern haben das Zimmer offen gelassen, vorsichtshalber. Es war noch ein Patient da drauf und der Patient war am Toben, packte seine Tasche und war verbal sehr aggressiv. Das andere konnte ich nicht so einschätzen, ob er eventuell auch mich angreifen würde oder den anderen Patienten oder die Schwestern. Ich habe mich da so ein bisschen Abstand habe ich gehalten, und dann kam aber heraus, dass dieser Patient seit 5 Tagen auf einen Eingriff wartet, und die haben das immer verschoben, haben mir aber nicht gesagt, warum.
Okay.
Und dann ist er ausgerastet und dann hat er es mitbekommen, warum der Eingriff nicht stattfinden konnte, und dann hat er sich auch beruhigt, hat auch gesagt, warum sagt ihr mir das nicht gleich? Aber was für mich so heftig war, es kam heraus, es war ein Hells Angel.
Mhm.
Profiboxer, war auch beim Militär als Söldner im Ausland. Also habe ich dann hinterher gedacht, also wenn der ausgeholt hätte, dann wäre dein Kopf in der Ecke gewesen. Ja, also hinterher kriegt man dann weiche Knie. Ja. Also wenn, dann ist man in der Situation so konzentriert, aber danach wackeln dann einem die Knie. Aber das Schöne war, also ich war fast 3 Stunden bei ihm, und am Ende habe ich mit ihm gebetet und er hat gefragt, darf ich sie umarmen? Also das war dann so richtig, schön. Ja, und ein anderer Fall, da zerreißt es einem das Herz. Das ist dann auf der Geburtshilfe, wenn eine Mutter weiß, ihr Kind wird nicht leben, wenn es geboren wird. Und das war dann auch so ein Fall, wo feststand, der Brustkorb des Babys ist nicht groß genug für die Lunge. Und so ist das Kind nach der Geburt auch verstorben, weil es erstickt ist. Und also als Mutter das zu erleben, also das ist grausam. Ne? Und ich hatte so viel Verständnis, ich habe ja selber 2 Kinder, und das war schon brutal. Ja.
Und wie, dann brauchen Sie ja wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen Seelsorge. Wie helfen Sie sich dann? Also wenn Sie sowas mit nach Hause nehmen, das stelle ich mir sehr schwierig vor.
Ja, auch ein Seelsorgerin, also hat Gesprächsbedarf. Man muss es auch mal loswerden, einfach nur loswerden. Zum Glück habe ich sehr nette Kollegen in anderen Krankenhäusern, und wir treffen uns ab und zu, und da kann man drüber reden. Aber so gehört das eigentlich auch zu einer Eigenschaft einer Seelsorgerin. Ich sage immer, weiche Schale, harter Kern. Mhm. Also man muss das dann auch irgendwann sagen, das ist jetzt nicht mein Schicksal gewesen. Ich werde da auch nicht weiterhin helfen können. Mhm. Also das ist dann wirklich dann beendet für mich.
Und das schaffen Sie durch Gespräche mit anderen?
Ja, oder hier auf andere Gedanken kommen, ne? Mal Ablenkung haben, selber mal was unternehmen, Ausflüge machen. Ich mache gerne Radtouren, ich gehe gerne durch den Wald spazieren oder joggen. So, man muss dann auch auf sich achten und gucken, was wieder Distanz zu dem Erlebten und Gehörten.
Sie haben mir erzählt, dass Sie pendeln, also Sie wohnen unter der Woche in Siegen und fahren am Wochenende zur Familie nach Mannheim. Ja. Hilft das auch, dieser Abstand?
Ja, ich sag ja, ich habe ein Doppelleben. Ne? Also in Siegen bin ich Pfarrerin und in Mannheim bin ich Hausfrau und Mutter, obwohl meine Kinder schon aus dem Haus sind. Aber ich habe noch eine Enkeltochter von 8 Jahren. Das ist ein völlig anderes Leben. Und da kommen von Seiten der Kinder des Mannes ganz andere Probleme, die normalen Probleme mal, nichts Heftiges. Ne? Und das tut dann gut. Das gibt natürlich nicht nur räumlich Distanz. Darum sage ich dir.
Also wir haben jetzt viel über Gespräche gesprochen, also die Sie im Krankenhaus führen. Sie halten aber ja auch Gottesdienste in der Klinik. Können Sie da noch was zu erzählen?
Ja, wir haben im Jungschilling-Krankenhaus jeden Sonntag Gottesdienst, aber die mache ich nicht immer. Wir Krankenhausseelsorger rotieren. Jeder von uns hat mal ein Wochenende Bereitschaft und die Gottesdienste. Und also im Altenheim war der Raum voll. Im Jungstilling, aber auch in den anderen Krankenhäusern bin ich froh, wenn jemand kommt. Mhm. Na, also jetzt am Sonntag waren 3 Leute gekommen, das war schon richtig gut.
Wenn aber gar keiner kommt, sind Sie
dann
ja immer noch...
Dann rede ich nur für die Zuschauer auf dem Patientenzimmer. Ja, da gibt's ja eine Übertragung.
Und was gehört noch zu Ihren Aufgaben? Es gibt ja auch... eine Gruppe von Ehrenamtlichen in unserem Diakonie-Kino, Grünen Damen und Herren.
Genau, meine grünen Damen und Herren, ein reizender Trupp von 30 Personen ungefähr. Die kommen jeden Morgen von 8 Uhr bis 12 Uhr, also zwischen Montag und Freitag. So um 10 Uhr machen die eine Pause und dann gehe ich oft auch hin. Und dann tauschen wir uns aus, was ist passiert, muss ich irgendwo hin, die geben mir auch wichtige Informationen oder auch Probleme bei der Arbeit. Für Sie zum Beispiel fehlen im Jungstillenkrank immer die Rollstühle, die grünen Damen und Herren machen ja auch Lotsendienste, nie ist einer da, immer auf Suche, also diese Probleme bei der Arbeit und wir suchen immer Nachwuchs. Mhm. Und jetzt kam ja auch so eine schöne Anzeige von Ihnen, ein schöner Bericht. Da haben die sich alle sehr drüber gefreut. Vielen Dank, Frau Bach. Das war entzückend. Es haben sich 2 Damen gemeldet. Also die Resonanz ist leider auch nicht so groß.
Ja, aber das können wir ja gerne nochmal erwähnen, dass laufend Ehrenamtliche für die Grünen und Damen und Herren gesucht werden.
Ja, immer gerne. Herzlich willkommen. Wir sind ganz liebe Leute.
Ja, Frau Knecht, das klingt, als hätten Sie einen unfassbar abwechslungsreichen, vielseitigen Beruf, der auch recht fordernd ist, aber so wie Sie sprechen, auch wunderschön, zumindest ist das mein Eindruck.
Ja, ja.
Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst. Ich fand das Gespräch richtig spannend. Bedanke mich herzlich bei Ihnen. Und wer im Diakonie-Klinikum Jungstilling vielleicht einmal als Patient liegt oder gerade liegt und diesen Podcast hört und vielleicht den Wunsch hat, mit unserer lieben Seelsorgerin in Kontakt zu treten, der kann Frau Knecht erreichen unter der Telefonnummer 0271 333 40459 oder auch eine E-Mail schreiben an bärbel.knecht@diakonie-sw.de. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, es hat Ihnen gefallen bei uns.
Ja, hat mir sehr gefallen. Dankeschön. War auch einfach, als ich gedacht habe und Ihnen auch alle Gottes Schutz und Segen. Danke.
Vielen Dank.
Sie Sie hörten DISPOD, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.